Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 10. Juli 2024. Gestern das große Streitgespräch zwischen mir und meinem Kollegen Markus Somm vom Nebelspalter im Zürcher Hotel Marriott. Ein Großereignis neben dem Konzert von Taylor Swift. Also wir haben die zweitgrößte Massenbewegung entfachen können. Allerdings etwas kleiner als die Menge, die da dem Konzert des amerikanischen Superstars im Letzigrundstadion beigewohnt hat, bei uns aber doch immerhin 700, vielleicht 800 Leute im Saal, bei einer Diskussion über den Ukraine-Krieg. Ich habe im Schweizer Programm bereits ausführlich darüber gesprochen, das möchte ich hier nicht tun, aber ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie das sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Markus Somm, einer der profiliertesten Journalisten der Schweiz und meine Wenigkeit hier im Gipfelgespräch, zwei, man könnte sagen, im weitesten Sinne dem konservativen, liberal-konservativen Denken zugehörige Medienleute, die sich aus unterschiedlicher Sicht über den Ukraine-Krieg unterhalten, über Fragen der Geopolitik, natürlich die Rolle der Schweiz, das sind Themen, die sicherlich auch Sie interessieren. Am 22. Juli, meine Damen und Herren, am 22. Juli, am Montag, im gleichen Hotel Marriott in Zürich, unweit des Bahnhofs, findet ein weiteres Streitgespräch statt. Da werde ich mich mit dem Kriegsreporter Kurt Pelda treffen, der sich kritisch geäußert hat zu meiner Reise da nach Kiew und Moskau. Und das ist eben gute schweizerische Sitte, dass man Diskussionen austrägt. Nicht diese Cancel Culture, diese ganze woke Unsinn, der auch bei uns immer mehr Einzug hält, sondern nein, man diskutiert miteinander. Und das ist für unsere Zeitung ganz wichtig, das Gespräch. Wir publizieren ja auch unterschiedliche Meinungen. Wir lassen die Standpunkte auch innerhalb des Blattes aufeinanderprallen. Das ist für mich Journalismus. Das ist für mich Demokratie. Das sind für mich westliche Werte, meine Damen und Herren, die jetzt ja so offensiv immer wieder beschworen an die ganz große Glocke gehängt werden. Da bin ich skeptisch, ich bin kein Fan der regelbasierten Ordnung. Regelbasierte Ordnung heute heißt Neokolonialismus, das heißt, dass die einen, die Guten, dem Bösen sagen, wo es lang geht. Aber eben, wer ist der Gute, wer ist der Böse? Da steckt so viel Anmaßung, Neoimperialismus drin. Da entfernt sich der Westen meines Erachtens von seinen Werten. Da akzeptiert er eben auch die Meinungsvielfalt nicht mehr, die Vielfalt der Zivilisationen. Und das ist für mich ein Referenzpunkt. Und das versuchen wir auch in der Zeitung so abzubilden. Interessante Nachrichten, interessante Schlagzeilen. Wir beschäftigen uns gleich damit, womit in den Medien in Deutschland heute die großen Schlagzeilen, die großen Themen gemacht werden. Aber zuerst noch ein Blick in die internationalen Portale. Und da habe ich etwas Bemerkenswertes erspäht. Polen verpflichtet sich oder Polen hat sich committed. Polen hat sich bereit erklärt, aber es ist eben ein echtes Commitment. Man ist bestrebt, das zu tun. Russische Raketen über ukrainischem Territorium abzuschießen. Das ist eine neue Eskalation in diesem Krieg. Also die Polen, die ja sowieso ein sehr antagonistisches Verhältnis gegenüber den Russen haben, das ist verständlich aufgrund der Geschichte. Allerdings dürfen wir auch nicht ausblenden, dass die Polen im 17. Jahrhundert noch als Teil des litauisch-polnischen Großfürstentums auch Russland schon erobert haben. Sie haben damals sogar einen Zaren installiert in Moskau. Manchmal habe ich den Verdacht, dass die Polen auch heute am liebsten nochmals einen Zaren in Moskau nach ihrem Gusto installieren möchten, aber will mich da also nicht allzu sehr auf die Äste hinausbegeben. Nun also sagen sie, wir schießen russische Missile über ukrainischem Territorium ab, und da fragt sich natürlich der militärische, ja, wie merken die, dass das russische Missile sind und nicht irgendwelche andere? Also hier wieder eine gefährliche Eskalation dieses Kriegs. Für mich die eigentliche Tragödie der Westen, die NATO, die jetzt da ihr 75. Bestehen, 75. Geburtstag, 75. Bestehen feiert im Sinn eines Jubiläums. Diese NATO, die werden immer mehr zu Offensivveranstaltungen. Und dazu passt die nächste Nachricht, warum die NATO sich aus Asien draußen halten sollte. Die NATO, Jens Stoltenberg, der Generalsekretär, hat gesagt, der Ferne Osten ist auch für uns ein strategisch wichtiges Gebiet. Und da muss ich einfach als Schweizer, als Kleinstaatler, als Verfechter der Neutralität sagen, Entschuldigung, die NATO hat doch nicht den Auftrag, weltweit da sozusagen als Polizist, als Präventivpolizist, als angeblicher Feuerwehrmann zu fungieren, wobei der Feuerwehrmann immer mehr Brände legt. Das kann doch nicht der Auftrag der NATO sein. Wer bindet eigentlich diese NATO zurück? Und wenn ich sehe, was für ein fragiles, altersschwaches, weißes Haus wir haben, muss man sich nicht wundern, dass eben eine NATO hier so quasi ein Eigengewicht entwickelt, geführt von Generalsekretären, bei denen man ja nicht so genau weiß, von wem sie eigentlich ihre Direktiven bekommen. Aber sicherlich ist es nicht so, dass Jens Stoltenberg diese NATO führt. Das kommt aus Amerika und dort geben eben die Woken, diese Neokolonialisten, diese Werteexporteure, die eingebildeten Masters of the Universe, die geben da den Ton an. Die sagen, wir sind die Amerikaner, Pax Americana, alle müssen nach unserer Pfeife tanzen und dann ist's gut. Und wenn sie es nicht tun, dann bekommen sie eins auf die Finger. Aber das ist doch nicht die Art, wie es hier funktioniert auf diesem Planeten. Das können sie machen, wenn sie vielleicht mit höchst unterentwickelten Stämmen irgendwo auf Inseln zu tun haben, auf Tropeninseln. Auch dort ist es moralisch nicht gerechtfertigt. Sie können es wenigstens durchziehen mit schierer Gewalt. Aber jetzt haben wir es zu tun mit Indien, wir haben es mit Russland zu tun, wir haben es mit Atommächten zu tun, mit China. Und wenn der Westen jetzt da so tut, als könne er da immer noch sich als Grosszampano, als Zirkusdirektor da in der Raubtiermanege aufspielen, ja, dann täuscht er sich. Das ist auch eine Selbstüberschätzung und damit schafft man nicht Ordnung, sondern Unordnung auf diesem Planeten, meine Damen und Herren. Leider finden allzu viele, gerade auch konservative, liberale Medien in Deutschland das gut. Eher die Linken sind da skeptischer. Dann das israelische Blatt, die israelische Zeitung Haaretz, die sehr kritisch ist gegenüber der Regierung Netanyahu, die hat eine bemerkenswerte Recherche vorgelegt. Interessanterweise lesen wir überhaupt nichts darüber in den Mainstream-Medien. Wir werden uns das auch genauer anschauen hier bei der Weltwoche. Haaretz hat recherchiert, dass die meisten Toten vom 7. Oktober des letzten Jahres, also bei diesem Terrorangriff der Hamas, durch die israelische Armee gestorben sind. Also das ist ein Hammer, diese Breaking News, die da auf meinem Tisch liegt. Das werden wir ganz sicher näher untersuchen müssen. Was ist da los? Und da die Schrecklichkeit des Krieges. Wir sehen es jetzt gerade wieder in Kiew. Da ist ja dieses Kinderspital zerstört worden oder zumindest stark beschädigt worden mit vielen Toten. Schrecklich empört die Leute, nachvollziehbar. Was ich mir einfach nicht vorstellen kann, ist, dass die Russen so blöd sind, dass sie am Tag des NATO-Gipfels hier so eine Untat begehen, die ja nur propagandistisch ausgeschlachtet werden kann von den Gegnern. Natürlich, möglich ist alles. Die Ukraine behaupten natürlich, sie glauben auch Beweise vorlegen zu können, dass nur die Russen das gewesen sein können. Die Russen sagen genauso kategorisch, wir waren es nicht. Und die NATO wird das benutzen, um den Krieg weiter zu eskalieren. Eine Situation, in der natürlich bei uns aufgrund der einseitigen Berichterstattung die meisten auch sagen werden, diese schlimmen Russen, seht mal her, jetzt müssen wir denen erst recht einen Bombenteppich über die Mütze legen. Aber auch hier, meine Damen und Herren, da müssen wir die Kraft haben, eine gewisse Unabhängigkeit zu behalten, beziehungsweise uns nicht rein von Emotionen leiten zu lassen. Selbst dann, wenn jetzt hier horribile Diktu, die Russen verantwortlich sind und sie tatsächlich entgegen meiner Aussage so blöd sind und so verbrecherisch, so etwas zu tun, vielleicht sogar noch absichtlich, muss man sich trotzdem die Frage stellen, wie können wir im Sinne einer realpolitischen, pragmatischen Lösung das Ganze innerhalb nützlicher Frist beenden. Allerdings, ich glaube nicht, beziehungsweise ich habe einfach große Skepsis dass dieses Ereignis, das ja passt wie die Faust aufs Auge jetzt, dass das ist einfach fast aus propagandistischer Sicht, Sie verstehen mich richtig, wie ich das meine, das klingt jetzt sehr zynisch. Und so will ich es nicht verstanden wissen. Aber ich bin auch nicht einer, der sich da immer moralisch als Herzschmerztyp öffentlich inszeniert. Ich finde, das hat auch etwas Widerliches, wenn man in der Öffentlichkeit sich da am Leid anderer Menschen, am Leid fremder Menschen profiliert, um sich da nach oben und nach vorne zu stellen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da tatsächlich die Russen dahinter stecken, absichtlich, weil das ist ein Ereignis, das nur ausschließlich den Feinden der Russen nützt. Jetzt aus politischer, strategischer Hinsicht, das ändert nichts an der Schrecklichkeit, das ändert überhaupt nichts daran, dass das ein weiteres mahnendes Beispiel dafür ist, dass dieser Krieg so schnell wie möglich, eingefroren durch einen Waffenstillstand, darüber reden ja viele schon lange, beendet werden muss, zumindest gestoppt werden muss. Dann hat sich Premierminister Orban in China geäußert und er hat herausgestrichen, dass Chinas Anwaltschaft für den Frieden, dass Chinas Engagement für den Frieden, für die Ungarn sehr, sehr wichtig sei, aber nicht nur für die Ungarn, meine Damen und Herren, sondern natürlich auch für Europa und für die ganze Welt. Was sind die großen Themen in den deutschen Medien? Da beschäftigt das NATO-Jubiläum. Der Führer der freien Welt verkündet eine historische Spende. Mit dem Teleprompter hat sich nun Joe Biden hier sozusagen wieder in die Robustheit zurückperformt, könnte man sagen. Ein sehr forscher Auftritt, heißt es da in den Medien. Allerdings noch immer zweifeln die Berichterstatter, dass dieser Mann in der Lage sein sollte, noch einmal die Amtsgeschäfte in einer zweiten Periode zu übernehmen. Stoltenberg ruft zur weiteren Unterstützung der Ukraine auf. Also hier noch eine Generalmobilmachung der NATO gegen Orban. Viktor Orbans Friedensinitiative soll mit keiner Silbe erwähnt worden sein. Spanien fegt nach einer brillanten Leistung und einem tollen Tor des 16-jährigen Youngsters, des Superstars von morgen, Lamine Yamal, fegen sie die Franzosen vom Platz. Ein brillantes Spiel, ich habe es leider nicht gesehen aufgrund des Streikgesprächs gestern Abend. Und Putin kichert mit Modi, machen sich die FAZ-Kollegen etwas lustig, man hat schon diesen Sound, diesen verächtlichen Sound drauf, nie ein gutes Zeichen, wenn auch die seriösen Zeitungen, die ja früher immer eine sehr gepflegte und zurückhaltende Sprache für allgemeinverbindlich erklärt haben, wenn die in diesen hämischen, höhnischen Sound hineinfallen, wie das früher eigentlich nur der Spiegel gemacht hat. In Deutschland zeigt ihnen auch, wie sich da die Öffentlichkeit entsprechend verändert. Orban antizipiert eine Entwicklung, das labile Fundament der Ukraine treu. Also Viktor Orban sozusagen als der Vorbote, der Avantgardist dessen, was kommt. Auf dem 75-Jahr-Gipfel der NATO ist die Friedensmission von Ungarns Premier Viktor Orban tabu, schreibt die Welt, das Bündnis gelobt, der Ukraine zu helfen, Putin aus dem Land zu vertreiben. Aber ein Blick auf die Realität der Waffenhilfe zeigt ein weniger eindeutiges Bild. Die Stefanie Bolzen mit einem sehr guten Artikel heute Morgen in der Welt. Und das ist genau diese scherbelnde Heuchelei, diese scherbelnde Scheinheiligkeit, die wir da beobachten. Nicht auf der einen Seite eben hängt man den absoluten Herzschmerz Gutmenschen raus und beschwört da ewige Nibelungentreue, aber in Tat und Wahrheit macht man es dann eben doch nicht. Und ist auch nicht bereit, den krassen Worten nachzuleben, denn wenn man das ernst nehmen würde, was man über die Russen und über Putin sagt, ja, dann müsste man ja schon längst mit den Bodentruppen Blut, Schweiß und Tränen à la Churchill einmarschiert sein. Zum Glück machen sie es nicht. Zum Glück nehmen sie ihre eigenen Worte nicht ernst. Aber eben diese Eskalationsrhetorik, gespiegelt in den Tatsachen, jetzt fällt es auch den deutschen Journalisten auf. Übrigens interessant, in der Frankfurter Allgemeinen von gestern habe ich eine Schlagzeile gesehen, dass der Linksruck in Frankreich. Ich habe gedacht, es gäbe nur noch Rechtsruck. Ich habe gedacht, Europa versinkt in einem Mahlstrom des Rechtsextremismus. Das waren doch die Schlagzeilen da der Zeitungen. Jetzt sehe ich, dass überall Linke regieren, in Deutschland, in England, in Frankreich, in Amerika. Wo ist eigentlich der Rechtsruck geblieben? Haben unsere Medien vielleicht da etwas paranoide Anwandlungen entwickelt? Auf jeden Fall in der FAZ stand gestern drin, dass die Märkte ganz gelassen reagieren, da die Linke, die jetzt gewonnen hat, dieses linke Bündnis, das jetzt da die Regierungsgeschäfte übernehmen soll, das ist für die Wirtschaft offenbar kein Problem. Nein, natürlich nicht. Für die deutschen Zeitungen gibt es nur ein Problem für die Wirtschaft, das heißt AfD, eine bürgerliche, liberal-konservative Partei. Wenn die kommt, soll angeblich die Wirtschaft da niederliegen, aber wenn die Linken kommen, die immer mehr Steuern machen wollen, immer mehr Schulden, immer mehr Regulierung, dann schlagen sie nicht Alarm in den deutschen Medien. Merken Sie etwas? Die Ukraine kann und wird Putin stoppen, sagt Joe Biden. Sein Wort in Gottes Ohr, wer es glaubt. Die AfD verursacht jetzt schon ein massives Problem. Sehen Sie, da haben wir es wieder. Die AfD verursacht immer Probleme. Alle Probleme in Deutschland wurzeln in der AfD. Also die AfD sollte mal einen Preis bekommen als der am vielseitigsten verwendbare Sündenbock für alles, was da die Politiker verbockt haben. Man könnte meinen, dass die AfD seit 100 Jahren Deutschland regiert, meine Damen und Herren, seit 200 Jahren. So viele Probleme, die diese AfD schon verursacht hat in der Bundesrepublik. Und jetzt meldet sich da ein Thüringer Unternehmer und der sagt, das sei also wirklich ganz schlecht, wenn da die AfD noch mehr zulege, weil dann habe er Imageprobleme als Unternehmer, das sei für die Wirtschaft schrecklich. Ja, diese Imageprobleme haben sie natürlich, weil sie sie sich selber machen, weil die deutschen Medien und auch die Unternehmerschaft, die Verbände, das dann auch nachplappern. Und die AfD, ich meine, verstehen Sie mich richtig, man soll bei jeder Partei kritisch sein, natürlich. Aber nicht bei den einen Tomaten auf den Augen und bei den anderen überkritisch, sozusagen sich selber herunterschreiben. Und jetzt merken Sie einmal dieses ganze Getöse, auch die Unternehmer. Ja klar, wenn du natürlich in die ganze Welt hinaus posaunst, das sei also die schlimmste, himmeltraurigste Partei, wenn niemand außerhalb der AfD vielleicht sich mal hinstellt, ein Deutscher, und sagt, du, ich kenne ein paar von denen, also so schlimm sind die auch nicht. Ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn die ganze Welt das Gefühl hat, Deutschland sei da im Begriff von dieser AfD in eine Finsternis, in eine Sackgasse geführt zu werden. Aber also für mich ist das fast schon ein satirisches Thema. Also die AfD ist der universelle und allgemein schuldige Problemverursacher in der Bundesrepublik. Dann noch eine letzte Meldung, auch interessant am heutigen Tag, ist mir aufgefallen. Trotz Sanktionen in Russland wächst nicht nur die Rüstung, fast alle Branchen profitieren. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen in Moskau. Moskau ist nicht ganz Russland, das habe ich auch gemerkt. Für alle, die schon präventiv jetzt einen Leserbrief oder eine Zuschrift machen wollen. Nein, das habe ich also realisiert. Aber es ist bemerkenswert, wie gut es der Wirtschaft läuft. Auf der anderen Seite, die Sanktionen schaden Russland sicher auch. Und mit den Journalisten, die ich gesprochen habe, die finden das auch nicht so toll, dass wir jetzt da diese große Konfrontation haben. Also ich glaube, auch die Russen würden sich wünschen, dass man das Ganze beilegen kann. Der Westen sieht halt diesen Krieg in der Ukraine als imperialen Eroberungskrieg von Putin. Ich sehe das anders. Ich glaube auch, dass es Putin anders sieht, obwohl ich ihn noch nie gefragt habe persönlich. Ich glaube, wenn die Russen einen Eroberungskrieg machen wollten gegen andere NATO-Staaten, auch noch, da müsste man festhalten, erstens, also dann wird das noch sehr lange gehen, weil sie haben ja riesige Probleme in diesem Zusammenhang, hätten sie ja dann in der Ukraine, würde ja überhaupt nicht laufen. Also wenn du so lange brauchst, ein Land zu erobern, wie lange brauchst du dann, um dann NATO-Staaten mit Atomwaffendeckung zu erobern? Zweitens, die Russen sind nicht suizidal veranlagt, sie werden keine NATO-Staaten angreifen. Und drittens, wenn Putin einen imperialen Eroberungskrieg plante, dann hätte er ja seine Rüstungsausgaben schon längst in den zweistelligen Bereich, Prozentbereich des GDP hochgefahren. Das hat er allerdings nicht getan. Im Gegenteil, nach den Minsker Abkommen hat er die heruntergefahren. Noch eine gute Nachricht zum Schluss. In der Süddeutschen Zeitung habe ich ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Philipp Mano gelesen. Und er sagt, wir können die Welle, die Brandmauern nicht immer höher ziehen. Also auch da aus der akademischen Welt, die ja eher etwas politisch korrekt und links ist, Stimmen, die sagen, Freunde, macht mal halblang, wir können nicht das ganze Land da nach dem Fall der Berliner Mauer mit Brandmauern durchziehen, das ist doch irgendwie absurd. Das scheint sich jetzt doch allmählich durchzusetzen, auch und gerade in der journalistischen und in der medialen Welt. So, das war's, meine Damen und Herren, für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Zur gleichen Zeit, an dieser Stelle, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.